Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag.
Ich mach gar nichts im Moment. Und ich werde auch nichts mehr tun.
Ich mach gar nichts.
Sieht man doch.
Das war das Motto vom legendären Arno Dübel, der als Deutschlands berühmtester Langzeitarbeitsloser durch die Talkshows und die Boulevardpresse gejagt wurde. Wir tun es ihm heute an diesem Freitag so ein bisschen nach, nämlich in abgeschwächter Form. Wir rufen heute mal wieder unseren Casual Friday hier im Kompressor aus. Heißt, wir sprechen über Ereignisse aus der Welt der Populärkultur, die in dieser Woche, in diesen Tagen besonders hochgekocht sind. Wir, das sind in diesem Fall meine Kollegin, die Social Media Redakteurin Karen Miesenberger, die sich besonders viel mit Themen rund um Feminismus, Gender und Digitales beschäftigt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Jetzt versuchen wir es mal nochmal mit Mikro.
Hi.
Ah, und Christian Huberts ist hier, Kultur- und Medienwissenschaftler und passionierter Gamer. Hallo Christian.
Hallo.
Eins der großen Themen im Popzirkus, das sind die MeToo-Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Außerdem hören wir was eben über den bekanntesten deutschen Langzeitarbeitslosen, den Hamburger Arno Dübel, der in der vergangenen Woche im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Einer der zahlreichen Nachrufe trägt den Titel Der traurige Hofnarr. Ob es das trifft, das diskutieren wir gleich. Und wir sprechen über eine Frau, um die man hierzulande kaum noch herumkommt. Zuletzt, weil sie uns sehr leicht bekleidet, gemeinsam mit ihrer Tochter Leni von riesigen Werbeplakaten entgegentrat. Model, Produzentin und Moderatorin Heidi Klum ist gestern 50 Jahre alt geworden. Ob das Grund zu feiern ist oder nicht, auch das wird hier in der kommenden Stunde Thema sein. Die Band Rammstein ist Deutschlands erfolgreichster Exportschlager. Mehr als 20 Millionen verkaufte Alben haben die Brachialrocker mit ihrem Spiel verkauft, das sich ungefähr so beschreiben lässt. Martialisches Teutonengehabe, immer wieder aufgebrochen und konterkariert durch Ironie, durch Groteske, durch ironisches sich selbst zerlegen, wie in diesem Song.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleisch.
Ja, Rammstein-Frontmann Till Lindemann, der verkörpert in diesen Texten ja da doch irgendwie gleichermaßen den größten wahnsinnigen Vergewaltiger, um dann im nächsten Moment wieder so auf die ganz arme Wurst zusammenzuschrumpfen. Jetzt kursieren seit einigen Tagen harte Vorwürfe gegen Till Lindemann. Eine junge Irin hat berichtet, der inzwischen 60 Jahre alte Frontmann habe sie und andere weibliche Fans bei einem Konzert in Vilnius unter Alkohol gesetzt, mindestens sexuell genötigt, wenn man das so nennen will. NDR und Süddeutsche Zeitung haben zu dem Fall recherchiert und inzwischen so einen, da ist von einem regelrechten Rekrutierungsapparat die Rede. Also ein Apparat, der Lindemann zu Konzerten, nach Konzerten regelrecht Opfer für seine sexuellen Übergriffe zugespielt haben soll. Wie seht ihr beide diesen Fall? Wie habt ihr den gelesen? Wie empfindet ihr die Diskussion?
Für mich ist es nicht überraschend, dass diese Vorwürfe kommen. Wir haben ja gerade dieses Lied gehört und es kursieren schon seit längerer Zeit vereinzelt anonymisierte Vorwürfe in ähnlicher Form auf Social Media. Jetzt gab es eben diesen relativ prominenten Fall von Shelby Lynn, die eben selbst ihre Hämatome fotografiert hat und gesagt hat, hey, die habe ich bekommen, ich weiß nicht, woher sie sind, nach diesem Konzert in Vilnius. Und ich finde, wenn man ein bisschen auf die Kunst schaut, die Rammstein und sowohl Rammstein die Band, als auch Till Lindemann als einzelner Künstler in seiner Lyrik und in seinen Songtexten veröffentlicht, kommt es für mich auf jeden Fall nicht überraschend.
weil du gerade auch schon diese Unterscheidung machst zwischen Rammstein versus Till Lindemann. Das finde ich interessant. Wir haben auch heute Morgen hier in der Redaktion darüber gesprochen, ob man denn jetzt Rammstein in Sippenhaft nehmen kann. Das kam mir auf den ersten Moment sehr widersinnig vor, gerade weil Rammstein ja davon lebt, so heterogene Charaktere auch in der Band zu versammeln. Da ist zum Beispiel Keyboarder Flake, der ja so ein richtiger, so ein Gegenmodell ist, auch was Männlichkeitsbilder betrifft, zu Till Lindemann. Kann man da jetzt Rammstein gleich mitbelangen?
Ja, würde ich sagen, ganz klar, weil die Berichte, also das sind ja auch auf jeden Fall Mutmaßungen und also das sind Vorwürfe erstmal, die sind wichtig, aber es sind so viele übereinstimmende Vorwürfe, die da jetzt gekommen sind von verschiedenen Frauen. Also in so kurzer Zeit kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich irgendjemand das ausdenkt, zumal bei MeToo ja oft die Berichterstattung gezeigt hat, dass ja es eben die Wahrheit sozusagen in diesen Einzelfällen liegt, in der Summe davon. Und ich glaube, dass, also sippenhaft finde ich ist ein schwieriges Wort, aber ich glaube, dass natürlich, wenn jemand irgendwie über Jahre und über Jahrzehnte, so wird es zumindest geschuldet in diesen Anschuldigungen, solche Dinge tut, wie dort vorgeworfen werden, dann braucht es auch nicht nur einen Apparat, der diese Menschen rekrutiert sozusagen, sondern auch einen ganz großen Teil Menschen, die halt weggucken oder es dulden. Und darin würde ich vermuten, dass die Band das ja in irgendeiner Form gemacht haben muss. Zumal es auch Berichte darüber gibt, dass Till Lindemann separate Backstage-Partys feiert. Also Partys vor, während und nach den Konzerten sozusagen. Und es sozusagen eine Party von der Band gibt und von Till Lindemann zwei getrennte Partys. Und aus welchen Gründen sind die denn nicht zusammen? Also da müsste es ja zumindest Vermutungen seitens der Band geben. Plus diese Lyrics, wenn ich einen Gitarrenriff dazu spielen muss oder so, das performt er ja auch nicht alles alleine. Also ich sehe da eine ganze Band.
Mhm. Es gibt ja auch noch jetzt schon Hinweise darauf, dass ja das auch über das weitere Umfeld von Rammstein auch noch hinausgeht. Ne? Also NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass ihnen da auch ja WhatsApp-Screenshots vorliegen, nachdem da eben auch gezielt Frauen aus dem Umfeld von Rammstein kontaktiert worden mit bestimmten Hashtags, die man ihnen schon mal hingelegt hat, bestimmten Formulierungen, eben auch um diese Vorwürfe irgendwie zu entkräften. Oder, das findet ja jetzt hauptsächlich auch wieder auf Social Media statt, eben einfach rhetorisch einfach so ein bisschen unglaubwürdig zu machen, zu torpedieren. Was mir sofort aufgefallen ist, dass halt ne, der erste Vorwurf war ja erstmal der, dass dort Getränke gespiked wurden. Aber da wurde dann sehr schnell quasi auch ein Vergewaltigungsvorwurf draus. Das kann sich ja noch erhärten. Hat natürlich aber erstmal in der Diskussion dafür gesorgt, dass das eben einfach direkt eine Stufe höher diskutiert wurde, eskaliert ist und ja, einfach plötzlich nicht mehr die Möglichkeit besteht, einfach auch das zu diskutieren, was dort vorgeworfen wird, sondern typisch Social Media in diesen Debatten, man redet dann eigentlich wieder über ganz andere Dinge, ja.
Aber der Reflex war irgendwie der, also wir haben gehört, es war zunächst die Irin, die sich gemeldet hat und dann gab es ja aber auch ganz schnell wirklich Reaktionen aus dem, sagen wir mal, Rammstein oder Pro-Rammstein-Lager. Also es gab, glaube ich, Sophia Tomalla, die ehemalige Freundin von Till Lindemann, die sofort gesagt hat, hier will eine nur Ruhm auf dem Rücken eines Prominenten hier. Also es sah auch geradezu so aus, als würde sich gleich wieder so ein Pro-Lager im Nullkommanichts organisiert haben, um Till Lindemann auch beizuspringen, ne?
Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich für Fankulturen jetzt auf auch erstmal, ne? Die fühlen sich ja dann, also in dem Moment, wo die sich mit Rammstein identifizieren. Und es ist ja auch eine Band, die dazu einlädt, sich mit dieser Ästhetik irgendwie auch ein Stück weit zu identifizieren, dann ist das natürlich auch erstmal eine eigene Schuldabwehr, die da stattfindet. Ja. Und was natürlich dann auch immer sofort kommt, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, ist, dass eben dann immer so die klassischen Ausweichargumente kommen. Till Lindemann, da gilt die Unschuldsvermutung, das stimmt,
ja.
Aber genau, die würde eben ebenso auch für die Anschuldigung gelten. Also da ist der Vorwurf, dass die das sich ausdenken, der dann direkt formuliert wurde, eben auch nicht haltbar. Und ja.
Eine sehr, sehr interessante Diskussion, die sich ja bei diesem Künstler geradezu aufdrängt, noch viel mehr als bei anderen. die passt zu dem Themenschwerpunkt, den wir hier gestern im Kompressor hatten. Da ging es nämlich um den Splatter-Gott Jörg Buttgereit, der sehr eindrucksvoll schildern konnte, wie er mit seinen kontroversen Filmen doch auch wirklich häufig zum Opfer übereifriger Zensur geworden ist, wie Autor und Werk in seinem Fall immer wieder auch sehr unzulässig in einen Topf geworfen wurde. Und andersrum ist es auch so, Popgeschichte lebt natürlich von diesen Grenzüberschreitungen. Wir haben gerade überlegt, also Genie von Falco ist natürlich der berühmteste Beweis oder Diane von Husker Du oder Mordballaden wie Nick Cave's Where the Wild Roses Grow. Und auch Till Lindemann hat ja mit diesen Gewaltfantasien in seinen Werken, auch in seinen Gedichten immer auf sehr aufsehenerregende Weise gespielt. Also zuletzt eben in seinem Band 100 Gedichte, der ist 2020 erschienen und der hat darin eben enthalten solche Texte wie diesen hier.
Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe. Kann dich überall anfassen, schlaf gern mit dir, wenn du träumst. Und genau so soll das sein. So soll das sein, so macht es Spaß. Etwas Rohypnol im Wein, etwas Rohypnol im Glas. Kannst dich gar nicht mehr bewegen. Und du schläfst, es ist ein Segen.
Ja, die Trennung zwischen Werk und Autor ist ja ein Thema, über das ich Stunden sprechen ließe. Und jetzt hier in diesem Fall, ich weiß nicht, wie zulässig findet ihr das überhaupt, dann mit diesem Gedicht um die Ecke zu biegen, wenn wir über diese harten, realen Anschuldigungen sprechen?
Also ich finde, dieses Gedicht wurde ja auch sehr viel in letzter Zeit diskutiert. Ich finde auch wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, dass im gleichen Gedichtband noch ein zweites Gedicht erschienen ist. Das hieß Am Strand. Das war auch das ist schlichtweg sexistisch so und das begreift halt, also da spricht er über einen erregten Mann, der am Strand sitzt und er schaut sich die Jungen an, sie sind nackt, er ist alt, ihm wird heiß, den Mädchen kalt. Das suggeriert ja auch schon Angst, könnte man zum Beispiel da rauslesen, ihm wird heiß, dem Mann wird heiß, den Frauen wird kalt. Ich glaube halt, ja, natürlich ist das von der Kunstfreiheit gedeckt, natürlich kann er sowas schreiben, wenn er will, aber vielleicht ist es dann auch wie im Fall anderer berühmter Männer, berühmter Rockstars unter anderem, dass er halt einfach in seiner Kunst genau das gesagt hat, was er vielleicht auch getan hat als Privatperson. Und auch selbst wenn er, also er kann das natürlich alles schreiben, wie er Bock hat und das kann auch ein Verlag veröffentlichen. Ich finde das nicht gut. Also dann kann es gleichzeitig aber auch eine Öffentlichkeit geben, die das nicht gut findet und die halt sagt, wie ich jetzt sagen würde, werde, dass halt Till Lindemann ganz klar Sexist ist. So, also das ist halt einfach eine sexistische Verherrlichung, also Verherrlichung sexistischer Verhältnisse in seiner Kunst. Und es ist mutmaßlich, ob sich das sozusagen fortführt in seinem Privatleben oder in seinem Leben als Person des Leben als Person des öffentlichen Lebens. Aber das sind Mutmaßungen natürlich, muss ich nicht zwangend denken, aber es ist halt schlechte Kunst und die ist sexistisch und deswegen ist er ein sexistischer Mensch.
Ja, ich würde auch sagen, dass das saurer Kitsch ist. Also es ist halt ja eigentlich sehr generisch, ne? Das finde ich dann auch immer sehr auffällig, dass diese Provokationen ja auch eigentlich mittlerweile purer Selbstzweck sind bei Rammstein. Das mag ja irgendwann mal irgendwie, mag da auch noch eine Position hintergestanden worden, aber jetzt ist es halt viel, auch dieses deutschtümelnde Patriotismus ist lächerlich, aber vielleicht auch nicht, vielleicht auch irgendwie ganz geil. Und genauso läuft es eben mit diesen Gedichttexten, wo man eben auch immer mit diesem Deckmantel der Ironie nicht so genau weiß, ist das jetzt so gemeint, ist es nicht so gemeint. Das bringt natürlich eben genau diese Überlegung zu Verhältnis von Werk und Autor immer aufs Glatteis, weil genau da weiß man nicht mehr weiter. Andererseits auch wieder völlig abseits eben von dieser rechtlichen Ebene, die ja eindeutig ist, muss man sich dann trotzdem halt vielleicht irgendwann die Frage stellen, wenn jetzt ein Autor, eine Künstlerin immer wieder provoziert in eine sehr spezifische Richtung, ob man dann nicht zumindest drüber nachdenken kann, dass da eben doch ein Verhältnis besteht zwischen Werker und Autor, was eben ein bisschen direkter ist, ein bisschen unmittelbar.
Ja, oder dem halt einfach keine Plattform bieten. Also der Kiwi Verlag, wo halt dieses Gedicht erschienen ist in dem Gedichteband, die haben, natürlich wurde das 2020 total stark diskutiert, als es veröffentlicht wurde, und die haben dann im Nachhinein nochmal eine Stellungnahme veröffentlicht, warum sie halt so hier Kunstfreiheit bla bla irgendwie, warum das Gedicht publiziert wird. Aber ja, ich denke mir mal so, wieso soll ich sowas veröffentlichen? Vor allem, ich finde am Kiwi Verlag auch interessant, aktuell veröffentlichen die ja auch mitunter feministische Bücher, also ist jetzt nicht so, als ob da nicht verschiedene Haltungen parallel sozusagen stattfinden können, aber ich finde das extrem schwierig. Also das, man sollte sich damit nicht gemein machen, indem man sowas gar nicht erst veröffentlicht.
Nachdenken über Till Lindemann, über Werk und Autor am Casual Friday hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Bis hierhin herzlichen Dank, Karen Miesenberger und Christian Huberts. Von Till Lindemann kommen wir hier an unserem Casual Friday im Kompressor zu einem Mann, der sich auch mal musikalisch ausprobiert hat, aber damit nie so ganz groß rausgekommen ist. Deutschlands, tja, wohl berühmtester Langzeitarbeitsloser Arno Dübel hatte 2010 versucht, sein Hedonisten-Image in harte Valuta umzumünzen mit Songs wie Der Klügere kippt nach oder Einer geht noch rein. Er hatte auch eine eigene Merchandise-Reihe mit einem T-Shirt, auf dem stand Ich krieg vom Amt oder dem eigenen Bier namens Arnos Dübel. Nun ist Arno Dübel im Alter von 67 Jahren verstorben. Als Todesursache werden Leberzirrhose und Lungenkrebs angegeben. Wie man ihn in Erinnerung behalten wird, das hat er in zahlreichen Talkshows immer wieder so verteidigt, seine eigene Arbeitslosigkeit.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, dann bin ich doch geschafft.
Christian, was interessiert, was rührt dich vielleicht auch an Arno Dübel und seinem Leben?
Er ist als Figur unheimlich ambivalent. Einerseits ist er halt unheimlich authentisch darin, wie er so seine Arbeitsverweigerung kommuniziert, auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise selbstbewusst damit. Wir denken uns das ja wahrscheinlich alle mal morgens, aber er spricht es aus, deswegen auch immer dieser Verweis auf den Hofnarren jetzt in mehreren Nachrufen. Auf der anderen Seite ist er natürlich aber auch zu so einer Art, also zum Stereotyp des Arbeitslosen selbst geworden, der den ganzen Tag zu Hause hockt, eine nach der anderen raucht, Bier trinkt und dann eben auch relativ früh stirbt. Und er hat dieses Bild eben auch weiter mit reproduziert, so ein bisschen opportunistisch auch mitgemacht bei dieser Produktion. Aber letztlich, wenn man dann auch so ein bisschen dahinter blickt, sieht man ja an ihm auch und auch daran, wie er gestorben ist, dass er eben trotzdem auch noch auch ein Opfer quasi relativer Armut war. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man mit 67 mit Leberzirrhose stirbt. Das hat eben auch viel mit relativer Armut in Deutschland zu tun. Und das ist dann was, das geht so ein bisschen verloren eben hinter diesem hofnarren Charakter.
Wenn da von dem Hofnarr die Rede ist, gut, aber dieses Adjektiv traurig, deckt sich das so mit euren Eindrücken? Also er selbst hat ja doch so eine Lebensfreude, diesen Hedonismus, dieses mir geht's gut, sehr offensiv vor sich hergetragen. Wir alle, wie wir hier sitzen, sind ja sozialisiert in dem festen Bewusstsein, dass man sich nur als vollständiger Mensch fühlen kann, wenn man auch in irgendeiner Weise produktiv ist. War er das nicht?
Naja, letztlich war er dann noch relativ produktiv mit seinen Merchandising-Produkten, mit seiner Schlagerkarriere. Er war ja auch auf Mallorca dann so ein bisschen unterwegs. Ich glaube, das ist ihm auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil das Amt hat dann seine Beiträge gekürzt, weil er Einnahmen quasi, die daraus entstanden sind, nicht angegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch als traurig bezeichnen würde. Letztlich schon, wir haben ja von ihm auch immer nur das Bild gesehen, was er eben dann authentisch oder vermeintlich authentisch so in der Öffentlichkeit von sich präsentiert, was die Leute auch sehen wollten, für das er auch eingeladen wurde, ob er dann danach vielleicht dann eben doch litt quasi an der Arbeitslosigkeit, das können wir nicht sagen. Die Erfahrung, die Forschung zu dem Thema würde wahrscheinlich das relativ klar bejahen. Also es hat ja einfach immense Folgen für den Gesundheitszustand, Selbstmordrate ist fast verdoppelt bei Langzeitarbeitslosen. Ne? Also es ist kein spaßiges Leben. Das ist auch vielleicht so ein bisschen diese Ambivalenz, die da entsteht. Das ne, da so ein seltsamer, umgekehrter Sozialneid herrscht. Eigentlich möchten alle so auf der faulen Haut liegen, aber das ist eigentlich gar nicht so wünschenswert. Das, man will ja eigentlich schon was Sinnstiftendes machen, aber eben nicht unter den Bedingungen. Da wäre es eigentlich schön, wenn es ja, wenn es irgendwann wieder mal so einen Arm und Übel gäbe, aber in geupdateter Form, der eben auch ja das irgendwie noch besser verkörpert, dass man die Arbeit verweigern kann und gleichzeitig aber eben auch darauf hinweisen kann, was strukturell eben so im Argen liegt, dass eben solche negativen Folgen entstehen.
Wir haben gerade schon über diese schöne Headline Der traurige Hofnarr gesprochen. Das war ein sehr schöner Nachruf im Weiß-Magazin. Und dem Artikel habe ich auch entnommen, was ich gar nicht wusste, dass nämlich Jan Böhmermann und Olli Schulz in ihrem berühmten Podcast mit einer Art Einspieler regelmäßig arbeiten, der Arno Dübel nämlich aufgreift und sozusagen einen Remix bietet. Wir hören mal.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht.
Tja, Arno Dübel als Remix. Wie empfindet ihr das? Ist das einfach nur ein sich lustig machen, eine Karikatur? Oder ist das wirklich eigentlich eine Hommage schon wieder an Arno Dübel?
Ich würde fast sagen, das ist so eine Mimifizierung. Also mich erinnert das halt auch, diese Einspieler bei so Podcasts erinnern mich halt auch an eine Early Stage of Memes, nämlich die Nippel, die Stefan Raab bei TV Total hatte. Der hatte ja auch immer so, hat er dann irgendwo aufgedrückt und dann kam da
die Buzzer, ja.
Genau, ja, Der hat das tatsächlich so genannt, wie ich es gerade genannt habe.
Ah, okay.
daran erinnert mich das und ich finde, das ist immer so eine Frage, wer macht den Witz, wer hört den Witz und was ist die Intuition? Also ich finde, so Witze können halt je nach Kontext total gut oder total schlecht funktionieren. Ich finde, das ist ja erstmal witzig, aber ich finde halt, also wie Christian gerade eben auch schon gesagt hat, Arno Dübel ist natürlich auch eine tragische Figur, die jetzt auch durch so, also seine Talkshow-Besuche oder sein Stattfinden in der Öffentlichkeit, da hat man ein bestimmtes Bild von ihm bekommen. Das ist aber natürlich nur ein Bild, was man von Personen kriegt, wenn sie zu selektiv zu bestimmten Themen ja auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Gleichzeitig finde ich es aber auch irgendwie cool, wie er halt, also und ich finde, das ist halt so was man ihm voll lassen muss, wie er einem Konzept, einem Lebensentwurf ein Gesicht gegeben hat sozusagen und halt auch sich stark gemacht hat für sozusagen Verweigerung von einem Leistungsgedanken. Ich habe zu Hause so ein Buch im Regal stehen, das heißt Arbeit als Lebensstil. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und dachte so, eigentlich passt zu Arno Dübel Arbeitsverweigerung als Lebensstil, weil er hat das ja wirklich gelebt. Und das ist ja auch etwas, was jetzt heutzutage ganz stark rezipiert wird. Also du hast vorhin was gesagt, Gesa, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ich musste auch denken an Gen Z, also die Generation Z, genau, der eben vorgeworfen wird, ja, die ist so faul, die will halt nicht arbeiten und so weiter und so fort. Da fallen mir sofort zwei TikToker ein, die Hübsche und Gazelle, die sind halt beide voll big und die zum Beispiel machen halt auch immer so richtige Jokes über keinen Bock auf Arbeit haben. Das ist jetzt nicht so eklatant wie bei Arno Dübel, also dass es wirklich um Langzeitarbeitslosigkeit geht. Vor allem diese Gazelle ist so wirklich bei einem Tech-Unternehmen Recruiterin, aber ich finde es schon sehr interessant, wie auch sozusagen dieser Gedanke von Arbeitsverweigerung oder ja, Arbeit ist jetzt nicht so das Tolle, vielleicht auch implizit, ohne dass man das auf ihn zurückführen kann, fortgelebt wird.
Es ist eben auch eine andere Darstellung von Langzeitarbeitslosigkeit mal und es ist eigentlich schön, dass die dann eben auch in solchen Memes weiterlegt, weil sonst hat man das ja eher in so sogenannten Sozialdokumentationen oder so auf RTL 2, wo dann eben so Langzeitarbeitslose eben einfach auch zur Schau gestellt werden, aber auch so versendet werden. Die sind dann halt irgendwann wieder weg und er ist halt irgendwie geblieben mit einfach, ja, nicht diesem, wir probieren es rauszukommen, sondern eben gerade mit diesem, nö, das ist mein Leben, mein Lebensstil und ich will das gar nicht anders.
Tatsächlich hat Arno Dübel ja unglaubliche Kontroversen ausgelöst und gerade die Springer-Presse hatte ihn auch extrem auf dem Kieker. Was würdet ihr sagen, wen hat er provoziert und womit vor allem? Was machte ihn denn so zum roten Tuch und für wen?
Ich kann jetzt mal ein bisschen aus der Nähkästchen sprechen. Ich bin ja hier Social Media Redakteurin auch und wir haben schon öfter auch mal so Samstagmorgens zum Beispiel, ist es ganz nett, auch mal sowas zu zitieren aus einem Buch, was ich jetzt hier dabei habe von Paul Lafargue. Der hat ähnliche Gedanken so ein bisschen wie Arno Dübel auch geteilt. Ende des 1866 wurde er, glaube ich, geboren und dann halt während seiner Lebzeit, 1911 ist er gestorben.
Das Recht auf Faulheit, genau, heißt der Band.
Genau, und ein Zitat daraus ist, in der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeit die Ursache für jeden geistigen Verfall und jede organische Verformung. Also das hat er dort damals schon geschrieben und wir haben daraus halt leichtere Zitate auch schon mal gepostet und wenn man dann so in die Kommentare guckt, dann, das ist schon sehr aufschlussreich. Also da fühlen sich wirklich sehr viele Leute provoziert oder irgendwie sozusagen, ja, man braucht aber Arbeit und keine Ahnung was. Und ja, also ich glaube, dass da vor allem Leute sehr getriggert werden, für die Arbeitsfetisch eine große Rolle spielt.
Das erschüttert halt wirklich diesen Arbeitsethos und diese Vorstellung, also auch diese identitäre Vorstellung davon, dass Arbeit quasi das ist, was Identität schafft, bedeutet. Er hat halt eine Identität aufgebaut auf Nichtarbeiten. Ja, und das ist eventuell auch einfach ja kränkend, wenn man einfach eben viel arbeitet und dann macht man den Podcast vom Böhmermann an und dann hört man da dann eben doch den Arno Dübel wieder und nicht sich selbst.
Er hat das ja auch gefeiert, das fand ich halt auch sehr schön. Also in, ich habe gesehen bei MTV Home, Joko und Klaas waren das, glaube ich, da hat er, war er zu Gast 2022 und hat eben auch darüber gesprochen, dass er 30 Jahre Arbeitslosigkeit gefeiert habe kürzlich. Und das, also sonst feiert man halt Firmenjubiläen oder irgendwie Silberhochzeit oder so. Und das war halt schon ein gesellschaftlicher Verdienst, auf den man auch stolz sein kann.
Wir feiern den Casual Friday hier heute im Kompressor.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Viktoria Eglau.
Mehr als 40.000 Objekte aus der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun lagern hierzulande in öffentlichen Museen. Wer sie mit welchem Interesse gesammelt hat und welche Auswirkungen das bis heute auf Kameruns Gesellschaft hat, das haben Wissenschaftler in einem deutsch-kamerunischen Forschungsprojekt untersucht. Heute Vormittag stellten sie in Berlin das Ergebnis vor. Eine Arbeit mit dem Titel Atlas der Abwesenheit – Kameruns Kulturerbe in Deutschland. Beteiligt war auch die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Sie sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, dass diese Objekte der kamerunischen Gesellschaft fehlen, habe unterschiedliche Folgen.
Eine davon ist eine Art Amnesie. Man spürt, dass etwas fehlt, aber man kann es nicht benennen. Das ist die eine Folge. Die andere ist eine Fokussierung auf einige wenige symbolisch sehr, sehr starke wichtige Objekte, wie der Thron des Sultan von Bamum in Fumban. Und diese Diskrepanz zwischen vergessen haben und auch nicht wissen, welche Massen hier sind und Fokussierung und Lust auf die Revitalisierung von einigen weiteren, das ist die Spannung, in der wir uns momentan bewegen. Es wird sich ändern.
Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Der bundesweit geplante Kulturpass soll am 14. Juni starten. Dieses Datum gab die Bundesregierung bekannt. Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Sie können über eine App oder eine Internetseite Karten für Kulturevents wie Kino, Konzerte und Theater im Wert von 200 Euro kaufen. Auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente können erworben werden. Von dem Kulturpass profitieren zunächst etwa 750.000 Jugendliche. Vorbild ist unter anderem Frankreich. Dort gibt es seit längerem ein solches Angebot. Der Historiker Ewald Frie ist mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Der 60-Jährige erhielt den Preis für sein Werk Ein Hof und 11 Geschwister. Hier im Deutschlandfunk Kultur sagte Frie, er habe für das Buch seine Schwestern und Brüder interviewt, die alle unterschiedliche Geschichten über das Leben auf dem elterlichen Bauernhof im Münsterland erzählten.
Ich habe immer im Kopf gehabt, dass es lohnen könnte, diese unterschiedlichen Geschichten abzugleichen. Und ich wusste vorher nicht, ob das Material ausreicht, um so ein Buch zu schreiben. Und dann war aber das, was in diesen kleinen Geschichten steckt, die meine Geschwister erzählen, fand ich sehr eindrücklich, weil es diese Veränderung beschreibt von den 50ern bis Anfang 80er. Und das ist schon beeindruckend, was man aus so kleinen Geschichten, wenn man die in einen größeren Rahmen stellt, heraussehen kann.
Ewald Frie, der Gewinner des Sachbuchpreises 2023. Die Schauspielerin Margit Carstensen ist tot. Sie starb im Alter von 83 Jahren in Schleswig-Holstein, wie ihre Agentin bekannt gab. Carstensen galt als eine der Musen des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. Mit ihm drehte sie etwa die Filme Die bitteren Tränen der Petra von Kant, Martha und Chinesisches Roulette. Nach dem Schauspielstudium in Hamburg spielte Margit Carstensen jahrzehntelang an verschiedenen Bühnen, unter anderem in Hamburg, Bremen, Berlin, Stuttgart, München und Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Gesa Ufer, hallo nochmal. Sie hören den Casual Friday hier im Deutschlandfunk Kultur, unsere informelle Freitagssendung zu Popphänomenen zur Zeit. Social Media Redakteurin Karen Miesenberger und der Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Hubert sind nach wie vor meine Gäste. Hallöchen nochmal.
Bonjour.
Hallo.
Ja, wir haben uns gerade schon über zwei sehr, sehr viel diskutierte Mitstreiter des Hier und Jetzt unterhalten. Und jetzt soll es gehen um Heidi Klum, die gestern 50 Jahre alt geworden ist. Im Grunde, sagst du, Christian, wenn man sowas denkt wie zwei Pole, dann ist Arno Dübel, der Langzeitarbeitslose, an dem einen Punkt und Heidi Klum am anderen. Inwiefern?
Genau, also auf der einen Seite haben wir eben diese authentische, subversive Arbeitsverweigerung eines Arno Dübel und auf der anderen eben diesen absoluten Leistungsethos von Heidi Klum, der dann auch wirklich ja bis an die Grundbedürfnisse, die dann ihre Models in Germany's Next Topmodel irgendwie haben, rangeht, berührt, eigentlich nicht zulässt, weil die Performance zählt. Ja.
Girlboss, interessanter Gedanke. Es gibt ja zahlreiche, oft auch wirklich berühmt gewordene Generalabrechnungen mit Heidi Klum und ihrer Sendung Germany's Next Topmodel. Shader Kurt hat da so schön gesprochen von einer Fernseh-Olympiade der sexistischen Menschenfeindlichkeit und die Fassungslosigkeit des sonst ja so gefassten Roger Willemsen, ob dieser Castingshow und ihrer Chefin. Das sollten Sie also selbst unbedingt nochmal nachlesen, nachhören. Gestern war ja jetzt nicht nur Geburtstag, es gab auch die 16. Folge der inzwischen 18. Staffel zu Germany's Next Topmodel. Und Christian, du hast das schon mal gesehen gestern und bestimmt auch sehr wohlwollend geprüft. Wie sind deine Eindrücke?
Ja, man kann, wenn man so ein bisschen gemein ist, könnte man sagen, also man kann sich jede andere Folge angucken und eigentlich sieht man dasselbe. Also diesmal gab es auch wieder ein Fotoshoot in der Wüste für Harper's Bazaar, so eine Modezeitung, die in Konkurrenz zur Vogue steht. Die deutsche Chefredakteurin war auch vor Ort und wirkte ein bisschen fehl am Platz. Danach ging es dann in Las Vegas in einen Drag-Club, wo die Kandidatinnen quasi an einer Drag-Show teilnehmen sollten, aber was dann sonst ja eher so sehr wholesome ist, sehr, sehr nett und unterstützend, wurde da dann eben auch wieder zum Konkurrenzkampf. Gestern am 1. Juni war ja auch der Beginn des Pride Month. Hat man nichts von gemerkt, außer dass es halt im Drag Club stattfand. Und natürlich, was man bei Germany's Next Topmodel halt immer auch wunderbar sieht, oberflächlich ist da jetzt wirklich viel Diversity hergestellt und auch, muss man auch quasi lobend sagen, das funktioniert auch. Ich glaube, das funktioniert auch als Symbol, dass dort People of Color dabei sind, Transmenschen, ältere Frauen, junge Frauen, das ist einfach, ne, da einfach eine auch eine Bandbreite ab. Genau, mehrgewichtige Menschen, wirklich eine Bandbreite. Nur es hört halt in dem Moment auf, wo es wieder um die Performance geht. Dann ist das auch quasi in Anführungszeichen keine Ausrede mehr, irgendwie, dass bestimmte Strukturen einen vielleicht benachteiligt haben. Und das ist natürlich dann einfach auch, ja, einfach ein bisschen zynisch in einer Zeit, wo gerade in den USA, aber auch weltweit Drag Artists einfach sich massiven Gegenwind gegenüber sehen, bis hin einfach zu offenem Hass und auch quasi rechtlichen Einschränkungen, die entweder schon umgesetzt sind oder in Vorbereitung sind in einigen Bundesstaaten der USA.
Also ich interpretiere dich richtig, dass diese Diversity in weiten Teilen auch eher so ein frommes Lippenbekenntnis ist. Und ihr hattet gerade gesprochen über diese Netflix-Serie Queer Eye, die da offenbar sehr viel, ja, wahrhaftiger mit diesem Thema umgeht. Inwiefern?
Also ich glaube, in Hinsicht auf Diversity vielleicht ist es nochmal ein anderes Thema, aber was Queer Eye auf jeden Fall viel netter macht, ist sozusagen sowas wie ein Umstyling oder irgendwie Leuten, eigentlich eher Leute versucht, in ihrer Personalität oder auch irgendwie in ihrem Lebensentwurf, die sind gerade in Krisen, zu fördern und so auf die einzugehen, so hey, ich habe das Problem oder ich bin in dieser Lebenskrise gerade, und dann kommt da halt so, yo, wir sind ein Team von irgendwie 6 Leuten und wir kommen jetzt zu dir hier, ich bin Innenarchitekt, ich zeig dir, wie wir dein Haus schöner machen können, ich bin Friseur, ich mache dir deine Haare schön und so weiter und so fort, und immer halt sehr stark auf die Bedürfnisse eingegangen wird der einzelnen Person. Bei Germany's Next Topmodel hingegen, ich habe jetzt nicht gestern die Sendung gesehen, aber ich habe das als Teenager natürlich rauf und runter geglotzt. Da ist es halt so, dass es auch durchaus Szenen gibt, in denen eine Frau mit langen Haaren auf einem Stuhl sitzt, zitternd, und dann kommt halt jemand rein und Heidi steht irgendwie daneben und jetzt werden dir die Haare abgeschnitten, weil wenn du Model werden willst, dann muss das so sein, dann musst du dich dieser Industrie fügen. Und das ist halt erstens menschlich unter aller Katastrophe und zweitens auch einfach nicht mehr zeitgemäß, weil heutzutage Models, also ich kenne die Branche jetzt nicht gut genug von innen, aber ich kenne so ein bisschen was darüber. Also als Freelancer musst du halt einfach nicht jeden Auftrag annehmen, und das ist auch in der Modebranche so. Und du kannst halt auch, gerade jetzt heutzutage casten viele Model Agents halt Leute auch über Instagram oder gucken halt, was es da so gibt, und dann nehmen sie halt die Leute vielleicht schon eher so, wie sie sind. Also ich glaube, du musst dir nicht zwingend irgendwie einen Buzzcut schneiden lassen, wenn du jetzt Haare bis zum Hintern hast, um irgendwie eine Modelkarriere zu machen.
Ja, man hat der Folge gestern auch aber ganz klar angemerkt, dass da nicht quasi in Richtung Selbstverwirklichung, Empowerment, wie bei Queer Eye irgendwie optimiert wird, auch inszenatorisch, sondern wirklich in Richtung Beef, in Richtung Streit und Drama. Also ne, bei dieser Drag-Show, die haben dann immer in Teams zusammengearbeitet und dann wird eben die jüngste Kandidatin mit der Ältesten zusammengesetzt, die einen kriegen irgendwie den einfachen Song, wo irgendwie der Text nur Cha-Cha-Cha ist, da wird auf Twitter irgendwie auch direkt ein Meme draus. Die anderen haben halt den super komplexen Song, wo die zu lip-sinken sollen. Also es wird die ganze Zeit auch wirklich geguckt, dass die möglichst unterschiedlich behandelt werden und eben auch immer in Konstellationen zusammengesetzt werden, die eigentlich für Beef sorgt. Und ja, da das macht es dann halt zynisch, auch unter eben diesem Diversity-Aspekt, weil da es geht dann halt eben immer um das Drama, was sich inszenieren lässt, was sich irgendwie konstruieren lässt. Und wenn es dann ganz am Ende im Schneideraum ist, wo man dann so ein paar Aussagen in Endlosschleife immer wieder aneinander packt, da bei Queer Eye, wenn da, wie du schon gesagt hast, da jemand die Haare geschnitten wird, dann wird auch gefragt, willst du das so, gefällt dir das so? Und dann findet dann ein Dialog statt. Und am Ende sind irgendwie alle happy. Und ja, bei Heidi Klum lächeln noch alle und lachen und sagen, was für eine tolle Experience das war.
Das klingt für mich halt auch so, wenn jetzt Heidi Klum irgendwie mit so einer Gruppe, ich weiß jetzt nicht, wie diese Gruppe zusammengestellt ist, aber Drag macht. Drag ist ja eine Kunstform, die ernst zu nehmen ist. Mhm. So, und die halt, wie du auch schon gesagt hast, Christian, stark bedroht wird, vor allem in den USA aktuell. Ich weiß nicht, ob Heidi Klum die richtige Person ist, um diese Ernsthaftigkeit zu nehmen. Es gibt so ein Zitat, Drag saves lives, das hatte Peaches letztens auf dem T-Shirt, das kommt von einer Drag-Künstlerin aus Berlin, Pansy heißt die. Und das stimmt ja tatsächlich auch. Es gibt wirklich Menschen, denen Drag-Performance das Leben rettet. So. Und ich weiß nicht, ob Heidi Klum in einer Position ist, um zu sagen, hey, people, wir eignen uns das jetzt an. Und I don't know, wie das jetzt, also ich habe dabei Bauchschmerzen, so dass sie sich dieser, ich weiß nicht, ob sie da respektvoll mit dieser Kunstform umgeht, die ja von einer marginalisierten Gruppe entwickelt wurde.
Was mich bei diesem ganzen Phänomen Heidi Klum nach wie vor antreibt, und auch wenn du so im Nebensatz sagst, natürlich als Jugendliche habe ich das irgendwie auf und runter gesuchtet. Wenn wir über Heidi Klum sprechen, dann läuft sie eigentlich immer wieder auf diese Frage hinaus, ist sie nicht aber doch wenigstens mit ihrer eigenen Biografie doch ein Beispiel für weibliches Empowerment? Sie hat mehrere Kinder von verschiedenen Männern, darunter vom schwarzen Musiker Seal, verheiratet mit dem 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz. Sie hat ihr Leben selbst in die Hand genommen, ist sehr erfolgreich geworden, lebt, wenn man so will, ja schon in gewisser Weise ein modernes Frauenbild. Während ich das sage, kommt es mir selbst schon komisch vor. Versus ist das hier alles nur einfach ein großes Feuerwerk des eitlen Kapitalismus, der Verwertungsmechanismen, des Eingemeindens eben solcher Themen wie Diversity und so weiter in das Falsche. Wo steht die Frau da?
Also sie und ihre Familie verdienen ja sehr stark an dieser, sowohl an dieser Sendung als auch an quasi jedem Schritt, den Heidi Klum tut. Sie achtet ja auch sehr stark selber darauf, ihre eigenen, Sie bindet sozusagen Leute, die an ihrer Sendung teilgenommen haben, teilweise mit Knebelverträgen daran, sich nicht öffentlich zu äußern und so weiter und so fort. Und gleichzeitig achtet sie sehr penibel darauf, welche Bilder von ihrer Familie in der Öffentlichkeit landen. Ich finde es schwierig, also ich würde sie auf gar keinen Fall als feministisches Vorbild in irgendeiner Form bezeichnen, weil sie eine Frau ist, die sich anhand des Leids anderer Frauen eine Karriere aufbaut und daran halt Geld verdient. Also diese dramatischen Situationen, wie Christian sie vorhin beschrieben hat, die ja inszeniert werden, die sorgen ja für Geld, also die sorgen für Quote, und diese Quote sorgt dann dafür, dass Heidi Klums Vertrag verlängert wird und dann eben diese Sendung weiterläuft, und die sorgt auch dafür, dass es dann so Spin-offs gibt wie diese Design-Show, die sie ja auch moderiert hat in den USA. Sie ist kein feministisches Vorbild, nein.
Eher ein kapitalistisches Vorbild.
Genau, dann, ja.
Im Gegensatz zu Arno Dübel, um den Bogen nochmal zu schlagen.
Damit haben wir den Bogen sehr, sehr schön geschlossen. Ein kapitalistisches Vorbild. Ich danke ganz, ganz herzlich meinen Gästen, Karen Miesenberger, Social Media Redakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur, und dem Medien- und Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Danke, dass ihr heute da wart an unserem Casual Friday, und wir wünschen ein schönes Wochenende.
Danke für die Einladung. Ciao.
Sehr gern.